Ένα τσιγαράκι με την Νίνα.
Νίνα.
Τουρί.
Το πρόβλημα είναι ότι ο Φετσίκη setzt uns brutal unter Druck.
Das ist so.
Weil du so schnell rauchst.
Ja, das neueste Format heisst dann auf ein Päckchen mit der Nina.
Gell, du hast ja so eine Reaktion bekommen, wo man gesagt hat, es soll auf ein Päckchen oder auf eine Stange sogar.
Genau, genau.
Oder auf einen Stumpen, aber dann würden wir einen Whisky noch brauchen.
Auch das kann man natürlich einrichten.
Heute wollen wir reden über das Zwangsmassnahmengericht.
Genau, da kräuselt es bei mir gerade schon ein bisschen, muss ich sagen.
Das ist gut, das ist ein gutes Zeichen. Wieso kräuselt es?
Ja, es hat ja, jede Person hat im Verfahren eine andere Aufgabe. Und das Zwangsmassnahmengericht hat eben nicht die Aufgabe, einen Beschuldigten zu überführen. Und das ist mir letztens gerade passiert, dass ganz viele Fragen gekommen sind, die nicht darum gegangen sind, Tatverdacht und Haftgründe ja oder nein. Sondern man hat wirklich versucht, meinen Mandant, der eigentlich keine Aussage wollte machen, die Aussagen rauszukitzeln. Was ich verstehe, wenn es Staatsanwaltschaft und Polizei im Verfahren machen. Aber das Zwangsmassnahmengericht, das eben genau eigentlich nur müsste abklären müsste, Haft ja oder nein, wenn es dann dort versucht, ja, die Beschuldigten zu Aussagen zu bewegen, die Wahnsinn und so einem, meiner Meinung nach, Zwangsmassnahmengericht Schock stehen, dann habe ich so ein bisschen meine Mühe, muss ich sagen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Weil da muss man sich auch mal in die Situation von der beschuldigten Person eindenken.
Das
die
ist sehr
ja das Gefühl,
wichtig.
Die baut ja derart Hoffnung auf im Front von dem Zwangsmassnahmengericht.
Ja.
Und wenn dann ein Richter kommt und sich dann noch so interessiert zeigt und Fragen stellt und Fragen stellt und nicht mehr aufhört, obwohl ihm mitgeteilt wurde, man sagt nichts, dann kommt natürlich der Klient in einen unglaublichen Clinch, weil er denkt, vielleicht, wenn ich Antwort gebe,
genau,
komme ich ja vielleicht gleich raus. Wieso fragt er so detailliert?
Genau.
Und dann kann es schon sein, wenn ein Zwangsmassnahmengericht das Gefühl hat, er ist der Staatsanwalt, dann verstehe ich gut, dass dann Klienten Zweifel kommen, ob jetzt die Strategie, die sie vorher besprochen haben, die richtige ist.
Genau, weil vielleicht macht man eben genau vorher ab, eben man verweigert Aussagen. Ich plädiere vielleicht noch ein bisschen oder kurz und dann kommt eine Frage nach dem anderen. Und dann fangen sie an zu überlegen, wie du gesagt hast, ja, wenn ich jetzt dort etwas sage, wenn ich dort, dann komme ich vielleicht raus. Und die Anwältin hat doch auch schon gesagt, sie sagt noch etwas. Und dann wird wahnsinnig Hoffnung aufgebaut, obwohl man vorher hat versucht, realistisch die Chancen weiterzugeben am Mandant. Besteht eine Chance, ja oder nein? Und egal, was man dort versucht hat zu sagen, wenn 200 Fragen vom Zwangsmassnahmengericht kommen, dann hat man eine riesige Hoffnung aufgebaut.
Ja, ich gehe mit dir einig. Es ist einfach auch ein Unterschied, eine Anhörung vor dem ZMG, weil da weisst, das ist der Richter, der jetzt mich heute rauslassen könnte, oder einfach eine normale Einvernahme vor dem Staatsanwalt. Obwohl ganz nüchtern gesehen, ist ja die Situation nicht viel anders. Aber natürlich für einen Inhaftierten sieht das anders aus. Und dann kommen wir als professionelle Verfahrensbeteiligte, die halt auch wissen, in St. Gallen, wenn der Staatsanwalt Haft beantragt, gibt es 100% Gutheissung. Also die Leute bleiben in Haft. Ich würde sagen, am ZMG Zürich ist die Quote etwa 95%. Und daneben hast du die Klienten, die halt jeden Strohhalm nehmen.
Natürlich, sie müssen sich auch versuchen. Sie versuchen, es geht ja um so viel. In dem Moment geht es nur, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Und man vergisst so ein bisschen, was das ganze Verfahren, oder sie wissen es vielleicht auch nicht, was im ganzen Verfahren was noch kommt. Und in dem Moment hat man einfach das Gefühl, wenn das Gericht so viele Fragen stellt und ich beantworte, komme ich raus. Irgendwann komme ich raus.
Ja,
ich muss raus.
Aber es ist ja eben nicht so, weil wenn man Aussagen macht, meistens ergänzt sich ja dann mehr Kollusionsgründe.
Ja, das ist dann der Unterschied, mit was wir wissen und was sich die betroffenen Menschen halt darunter vorstellen. Weil niemand will in Haft.
Aber es ist eben auch, meistens sind das auch die Vorwürfe gar nicht so eng gefasst am Anfang. Und das ist ja das Problem. Wenn du dann auch Aussagen machst, dann machst du eben den Fall nicht kleiner, sondern grösser. Also ich muss sagen, es ist eine Art Folter, wenn man einmal sieht, was das mit diesen Leuten macht. Und zwar, ich meine jetzt nicht nur die erste Haftanhörung bei der Verhaftung, sondern nachher auch im Laufe des Verfahrens, alle drei Monate. Es baut sich Hoffnung auf, sie geht zusammen. Es baut sich Hoffnung auf, die geht zusammen. Und da finde ich schon sehr wichtig, dass man als Anwalt versucht, und zwar nicht immer nur im Vorfeld von diesen drei Monaten zu fristen, sondern regelmäßig ihnen ein realistisches Bild machen, wie die Situation ist und was die Chancen sind.
Das ist sehr
eben,
wichtig.
Dass eben nicht die Achterbahnfahrt mit den Hoffnungen passiert.
Oder wenigstens möglichst, die Hoffnungen möglichst klein sind. Das passiert automatisch. Sie wissen, das ist 3 Monate, es baut sich automatisch auf. Aber ich finde auch, da ist wirklich wichtig, dass man als Verteidigerin darauf einwirkt und sagt, das sind Haftgründe, die kriegen wir vielleicht jetzt wirklich nicht weg. Es gibt Situationen, wo der Haftgrund einfach fast nicht wegbekommst. Mhm. Und das muss irgendwie versucht, klar überbringen.
Ja, man muss halt da auch den Konflikt nicht scheuen. Also nicht dem Klienten nach dem Maul reden, um zu sagen, okay, ja. Weil es halt auch unangenehm ist.
Es ist sehr unangenehm. Die Hoffnung ist, hol mich so schnell wie möglich raus. Und dann sitzt einer vielleicht jenste Monate ab und eine Verlängerung nach dem anderen geht durch. Das braucht viel, um einen betroffenen Menschen davon überzeugen, dass man einfach, ja, vielleicht in diesem Verfahren einfach keine Chance hat, um da jemanden aus der Haft rauszubringen.
Also das Problem ist ja auch, dass Praxis, im Kanton Zürich zumindest, wo wir ja viel breite Erfahrung haben, ist eigentlich strenger als der Gesetzeswortlaut. Also Haft ist ja vorgesehen nur für Ultima Ratio-Fälle. Und Zürich in der Praxis ist ja schon sehr grosszügig bei der Anordnung von Haft. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, auf der Landgericht wird einiges seriöser geprüft als die 10. Abteilung vom BGZ. Mhm. Und das ist einfach so eine Fabrik, auch weißt, mit der Ausschaffungshaft, die kommen dem auch gar nicht nach. Also wenn ein riesen Fall kommt rein, mehrere Ordner dick, die haben gar keine Zeit und Kapazität, sich dann wirklich seriös in diesen Fall einzulesen.
Ja, Zeit haben sie gar nicht. Also, es hat ja eigentlich niemand Zeit. Und darum ist es so wichtig, dass man, ich weiss, du hast nicht gerne Anwesenheit an Anhörungen und versuchst, die zu verhindern. Ist in den meisten Fällen auch sinnvoll. Aber es gibt so gewisse, wo es wichtig ist, wo man eben etwas kann sagen, wo man etwas muss sagen, wo man wirklich begründete Gründe hat, warum jetzt jemand nicht in Haft muss.
Du verstehst falsch. Ich verlange immer Anhörung, wenn ich eine realistische Chance sehe.
Das meine ich. Aber eben, mittlerweile ist es so, dass wie du sagst, es wird extrem oft wird Haft angeordnet und die neueste Entwicklung, finde ich, als Erfolg muss Befristung von dieser Haft gewertet werden. Das heisst, man gibt es nicht für 3 Monate, sondern nur mal einen Monat. Und sehe ich ein bisschen anders. Also entweder es gibt Haft oder es gibt keine Haft. Und es gibt sicher noch gewisse, die drin sind, dazwischen sind. Aber in der Regel muss man nicht einfach nur befristen, wenn man nicht weiss, soll man oder soll man nicht.
Aber grundsätzlich finde ich, Befristung mit einem klaren Auftrag an den Staatsanwalt, das und das muss jetzt passieren. Weil das erwarte ich eigentlich von einem ZMG. Dass sie klar sagen, hey, jetzt ist 3 Monate eine einzige Einvernahme. Das langt einfach nicht. Jetzt hast du nochmal einen Monat und das musst du machen. Und dann haben wir eine Grundlage, um nochmal darüber zu befinden, soll es Haft geben oder nicht. Aber so etwas habe ich noch nie in einem Entscheid gelesen. Sondern es wird befristet, wie du sagst, wenn man nicht ganz sicher ist, ja, ist jetzt das wirklich noch Kollisionsgefahr, ja, wie dringend, der Abverdacht ist ein bisschen dünn, ist nicht mehr dringend, ja, wir machen eine Befristung. Und das ist natürlich besonders mies, weil das tut den Rechtsmittelweg abschneiden.
Ja, nein, also das finde ich gar nicht. Also eben, wie du sagst, wenn es einen Auftrag gibt, dann klar, finde ich das eine super Möglichkeit. Wenn es aber eigentlich keine Haftgründe gibt, die man jetzt eigentlich findet, als Kompromisslösung, tun wir jetzt halt befristen.
Ja, oder eben, wenn man sagt, der dringende Abverdacht, okay, ist noch knapp dringend, aber dass man es wirklich beurteilen könnte, brauchen wir jetzt einfach nochmal etwas. Und dann sollen wir doch den und den Beweis abnehmen. Aber eben, ich verstehe sowieso nicht, dass man da nicht viel mehr mit Programm kommt und dass der Staatsanwalt sagt, okay, ich habe noch vor, den und den Beweis abzunehmen. Vielleicht ergibt sich aus dem noch weitere Beweise. Für das brauche ich jetzt 3 Monate. Das und ist dann und dann geplant. Wäre auch viel besser für die Inhaftierten, weil sie wissen dann, was passiert, wie das Verfahren weitergeht. Schlimmste ist doch die Inhaftierung und du bist so Objekt, es wird so über dich verfügt, dann passiert wieder lange nichts. Das im luftleeren Raum sitzen, das ist so schlimm und die viel Zeit, die du dann hast.
Das ist ganz schlimm, ja. Es gibt, ich habe jetzt gerade die letzte Verlängerung gehabt, wo genau das gekommen ist, was alles noch kommt vom Staatsanwalt. Auch für meinen Klienten sehr, sehr gut, weil er sich jetzt an dem heben kann. Schlimm wird es dann, wenn wir darüber hinaus noch mehr Beweisabnahmen haben. Aber er kann sich jetzt mal an dem heben und weiss, wenn das kommt noch. Und dann schaut man sozusagen noch mal drüber, ob muss er in Haft bleiben oder nicht.
Das heisst ja oft, dass man gefragt wird, ja, wie lange geht es noch? Was passiert noch? Wie viele Einvernahmen sind noch geplant? Das ist auch wichtig, dass man diesen Leuten wie etwas an die Hand geben kann. Und dann auch sagen, es ist rollend, wenn jetzt der Zeuge das und das sagt, kann es ja sein, dass noch weitere Zeuge gerufen werden müssen. Aber grundsätzlich ist das einmal das Programm.
Genau.
Ich habe vorher ein bisschen über die engen Fristen geschimpft und gesagt, dass die Gerichte gar nicht Zeit haben, um sich, sagen wir, zumindest die grossen Fälle, sich ein eigenes Bild zu machen. Das ist eben so besonders perfid, weil es dreht sich eigentlich die Fristen, die ja zum Schutz der beschuldigten Person sind, dreht sich dann zu seinem Nachteil.
Ja.
Und schlimm finde ich auch, dass die Tendenz besteht, im Zweifel tut man einen in Haft, anstatt zu sagen, okay, ich habe Zweifel, ob da wirklich Haft angezeigt ist, ich lasse ihn springen.
Das finde ich auch. Also eben, es ist, generell dient es schon eher am Schutz, dass es so schnell muss gehen. Aber in grossen Fällen sprengt es jegliche Möglichkeit. Und dann vor allem bei einer 10. Abteilung, die einen nach dem anderen hat.
Dann ist natürlich die Tendenz, ja, der Staatsanwalt hat es ja beantragt, ja, dann wird schon etwas dran sein. Das ist doch so der Reflex.
Genau, häufig ist ja der Staatsanwalt nicht mal anwesend. Oder eigentlich nie ist er anwesend.
Ja, ja. Das finde ich auch schlimm, weil dann wird ja der Richter die Rolle des Staatsanwalts gedrängt, weil er ja diese Position auch noch einnehmen muss.
Genau, wo wir wieder im Ursprungsthema sind, wo ich finde, das geht nicht. Also, das ist am Staatsanwalt seine Aufgabe, sonst muss er halt kommen. Wenn er das Gefühl hat, dass die Beteiligung mit weiss ich nicht, was hinten vorkommt, dann muss er anwesend sein.
Er müsste immer kommen. Weil es gibt ja auch eine Möglichkeit der Verständigung, eine Möglichkeit, eben so ein Programm auch festzulegen, ihnen mal zu fragen, was haben sie denn noch vor? Und dass die einfach nicht kommen müssen, führt ja per se dazu, dass der Richter die Rolle des Staatsanwalts mitdenken muss. Gut, jetzt sind wir sehr negativ gewesen, oder es mag so übergekommen, also einfach um es ein bisschen eingrenzen. Ich würde mal sagen, bei 80% der Fälle sind wir mit dem Staatsanwalt einig.
Ja.
Wir sagen es nicht laut, aber wir denken im Stillen für uns, okay, das ist jetzt klar ein Haftfall. Und dann gibt es, sagen wir, 15-20% von Fällen, wo man zumindest berechtigte Zweifel haben kann, ob jetzt Haft wirklich angemessen ist oder nicht,
genau.
Ob Haftgründe da sind. Und halt bei dieser Unbestimmtheit, was Haftgründe sind, ist Kollusionsgefahr, ist dringender Tatverdacht. Das ist auch so schwammig. Wann ist ein Tatverdacht dringend? Wann ist er nicht mehr dringend? Und da haben wir halt ein kleines Problem in der Schweiz, dass das absolut nicht wissenschaftlich ist, die Haftpraxis. Man hat das Gefühl, jeder Haftrichter macht es ein bisschen nach seinem Bauchgefühl. Das Fazit ist, wir haben eine strenge Praxis. Im Zweifel tut man lieber einen mal in Haft versetzen als nicht. Ich glaube, das kann man schon sagen.
Das kann man schon sagen, ja.
Und man muss halt auch sehen, so eine Haftsituation führt zu einem unglaublichen Druck und auch einem Druck auf das Aussageverhalten, auf das gesamte Verhalten in einer Strafuntersuchung, was letztlich auch zu falschen Geständnissen führen kann.
Ja, also das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Also falsche Geständnisse ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Dann gesteht jemand etwas, was er gar nicht gemacht hat, einfach nur, dass er nicht in Haft muss. Also das widerspricht ja allem, was wir eigentlich...
Wo der Zweck des Strafverfahrens
richtig
ist.
Also
man tut einem Unrecht, das passiert ist, ein weiteres Unrecht hinzufügen.
Einfach nur wegen dem Druck, den man hat, dass man sich vielleicht einfach nicht erlauben kann, in Haft zu kommen. Oder das Gefühl hat, dass wenn man jetzt das zugibt, dass man dann nicht reinkommt. Also in die Haft, meine
ich. Ja, ich muss vielleicht den Hörer erklären, der jetzt nicht als Strafverteidigerin in solchen Situationen arbeitet oder als Staatsanwalt. Das passiert sehr oft, dass man dann im unmittelbaren Nachgang von der polizeilichen erste Vernahme mit dem Staatsanwalt halt redet und Möglichkeit eruiert, wie kann man machen, dass die Person eben nicht in Haft kommt.
Genau.
Und dann es gab natürlich Zellen und sagt den Leuten klipp und klar, hey, look, wenn so und so und dies und das, dann lässt sich allenfalls Haft verhindern. Und ich muss gestehen, ich habe da auch schon bei falschen Geständnissen mitgewirkt, im Wissen, dass sie falsch sind. Und auch für den Klient vielleicht klipp und klar gesagt, ich würde das so nicht machen. Aber schlussendlich ist er der Herr des Verfahrens.
Ja, wir können beratend und zur Seite stehen und aufzeigen, was sind die Möglichkeiten, was sind die Konsequenzen, die dann daraus rauskommen. Aber schlussendlich entscheidet sie. Und da bin ich jetzt sehr dafür, dass das zwingend die konsensuale Strategie muss sein. Schlussendlich ja, entscheidet er oder sie, welche Variante dass man fährt, vor allem in dem Moment von dieser absolute Drucksituation von der Haft.
Gut, ich kann mir jetzt schweren Anwalt vorstellen, der einem Beschuldigten das Geständnis aufdruckt.
Nein, aber vielleicht einfach nicht klar aufzeigt, das Geständnis ist vielleicht jetzt gerade sehr gäbig, aber in ein paar Wochen vielleicht nicht mehr so.
Ja, aber ich muss jetzt sagen, wenn ich wüsste, oder man sagt ja dann dem Klienten, schauen Sie, dass Sie haben keine Vorstrafe, das gibt eine bedingte Geldstrafe oder eine bedingte Freiheitsstrafe. Dann hast du die Wahl, ich bekomme eine bedingte Strafe über, obwohl ich jetzt etwas sage, was so nicht ganz stimmt, versus ich muss in Haft, ich verliere vielleicht meinen Job, ich werde isoliert, ich habe Angst. Also dann würden wir wahrscheinlich eben auch zu dieser Tendenz kommen, persönlich, dass man halt vielleicht mal etwas mehr zugibt, als wirklich war.
Ist möglich, dass das so wäre.
Und das liegt eben daran, dass man selbst für bedingte Geldstrafen in der Schweiz Haft kann ordnen kann. Weil dann ist ja Zwangsmassnahmen per se ist einschneidender als die spätere Strafe. Und das ist einfach in meinen Augen eine falsche Praxis. Aber das ist leider das Bundesgericht, das das so sieht. Und ist zum Beispiel auch anders als früher die St. Galler Praxis etc. Es stellt sich dann die Frage, man hat ja wegen dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hat man das zweistufige Verfahren müssen einführen. Dass sie nicht mehr der Staatsanwalt von sich aus Haft anordnen kann, sondern dass das Gericht das muss überprüfen muss. Mich würde mal noch interessieren, ob mit der Einführung von dem zweistufigen Modell die Haftquote nicht gestiegen ist.
Ja, das wäre interessant.
Weil, oder, ich würde die Tendenz völlig verstehen, dass der Staatsanwalt sagt, okay, ich habe den Entscheid nicht, ich verlange es jetzt einmal. Und der Richter sagt, oh, wenn der Staatsanwalt das will, ja, der kennt ja den Fall besser, da wird schon was dran sein. Ob uns dort die Amerikaner nicht das eigene Gold geleitet hat.
Das ist eine gute Frage, ja.
Zumindest finde ich, mit diesen Fristen müssen wir so schauen, dass auf Antrag von der Verteidigung die nicht absolut angeschaut werden. Du bist ja nur am Rennen, Verhaftung, raus. Du hast, hast fast keine Zeit, dich wirklich eingehen mit dem Fall zu beschäftigen und tiefer zu tauchen. Und dann noch die Fristen, und es dient ja nicht der Qualität des Entscheids.
Nein, und allenfalls macht es aber tatsächlich Sinn, dass man sagt, also gut, jetzt tun wir die Fristen ein bisschen rausziehen. Jeder hat Zeit, also die Verteidigung wie auch das Zwangsmassnahmengericht hat Zeit, um sich einzulesen. Und das ist vielleicht dann das kleinere Übel. Dann sitzt er ab 5 Tage länger, dafür kommt er nachher raus und ist nicht einfach schneller dann halt angeordnet in Untersuchungshaft.
Ja, ja. Vor allem, wenn man weiss, nachdem das Haft angeordnet wird, dann passiert ja mal 2 Wochen einmal nichts. Die Akten müssen zurück, der Klient muss verleiht werden, jetzt mit Corona jetzt sowieso, und dem Schleusensystem. Also es geht ewig, bis dann das Verfahren seinen Vorgang nimmt. Wenn ich Richter wäre, wäre glaube ich, mein Primat, würde ich mich selber in dieser Situation in Haft versetzen, angesichts von dem Tatvorwurf, diesen objektiven beigebrachten Beweismittel oder nicht?
Das sollte die Frage sein, die sich jeder stellen sollte, ja. Und es gibt ja auch Ersatzmaßnahmen, die man könnte anordnen, wenn man jetzt genau weiss, wer
ja, ja, aber jetzt man kennt es nicht richtig, es ist statistisch nicht evaluiert, also wissenschaftlich. Und was man nicht kennt, ordnet man nicht an. Und eben, dann ist immer so die diffuse Angst. Ah, Kollusionsgefahr, ah, Fluchtgefahr. Hey, ich mache das 20 Jahre. Ich hatte einmal einen, der geflüchtet ist. Was das heisst, flüchten, das ist ja ein ganzes Leben hinter sich zu lassen. Da muss man ja Geld, Beziehungen etc. haben. Und wenn du dann geflüchtet bist, ja, dann wirst du wieder auch verwünscht. Ja. Du wärst ja dann auch im Reisen, du müsstest noch andere Pässe haben etc. Das wird viel zu hoch gehängt. Und halt, wenn einmal einer flüchtet, ja nu. Man redet ja von Haftentlassung nicht bei 7-fachen Mördern.
Nein.
Sondern bei minderschwerer Kriminalität.
Und das ist noch ein gutes Stichwort, das verstehen dann auch die Betroffenen nicht. Warum sie jetzt ihnen vorgeworfen wird, dass sie flüchten. Da kommt eine riesige Liste, warum sie sicher nicht gehen. Und man ist so dort und sagt, ja, ich weiss.
Ja, ja, aber sie können leider Spanisch.